Das sind alle da.
Ja.
So, liebe Kollegen, der öffentliche Teil ist zu Ende. Die Statementrunde beginnt. Der Herr Drexler startet.
Also ich werde nun einen Teilaspekt kurz darstellen. Einmal der Herr Kiefer, der ja ein wesentlicher Zeuge über die Frage qua US-Militär auf der Theresienwiese, ist heute nicht gekommen. Wir haben auch den ganzen Tag versucht, ihn zu erreichen. Wir haben ihn bisher nicht erreicht. Der Ausschuss wird nachher in nicht öffentlicher Sitzung entscheiden, was jetzt geschieht. Normalerweise wird man ihn natürlich nochmal vorladen mit einem Ordnungsgeld und hoffe, dass er dann nächsten Montag kommt. Und wenn er dann nicht kommt, dann muss man zu anderen Maßnahmen greifen, dass er heute entscheidet. Wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, warum er heute nicht gekommen ist. Und er ist in dem Fall natürlich schon ein wichtiger Zeuge, weil er war der Hinweisgeber der gesamten Dinge. Und deswegen brauchen wir ihn auch, um überhaupt nur annähernd diese Geschichte abschließen zu können. Das Zweite, was mir heute aufgefallen war natürlich der Herr Schehade, der auch weggeschickt wurde, wie zumindest ein paar andere, auf jeden Fall entweder ein Ehepaar oder Mann und Frau mit Kind und ein Fahrradfahrer. Das war sicher, finde ich, ein sehr schwerer Fehler der Polizei, dass eine Polizeibeamtin zumindest, wie uns erzählt wurde, ist, die Zeugen weggeschickt hat, ohne die Personalien festzustellen oder zumindest zu sagen, dass man sie nachher dann die Personalien aufnimmt. Einer hat sich gemeldet, das war der Herr Schehade, alle die drei anderen auf jeden Fall oder noch mehr, wie er ja erzählt hat, haben sich nicht gemeldet, sind also auch nirgendwo aufgetaucht. Das ist deswegen fatal, weil zumindest die drei ja nach seiner Einlassung, als er rund um den Weg gelaufen ist, in Richtung dieses Trafohäuschen standen die dort schon, also die haben auf jeden Fall längere Zeit zumindest nach seiner Aussage dieses Polizeiauto gesehen. Also wie gesagt, das ist sicherlich ein ziemliches Versäumnis der Polizei gewesen. Zur Frage des letzten Zeugen, da muss ich sagen, der hat natürlich ziemlich viel im Bereich der Erkennung gemacht und hat uns natürlich auch erklärt, dass viele der tatsächlichen Videoaufnahmen nicht verwertbar waren und damit auch keine Schlüsse daraus gezogen werden können. Insofern werden wir jetzt beim Videomaterial nur noch darauf achten, was wir noch selber geliefert bekommen, ob es da noch was gibt. Ansonsten können wir keine Videoauswertung mehr des vorgelegten Materials machen. Der Herr Kindermann war der einzige und der letztliche Zeuge, der uns hier was hatte sagen können.
Fragen an Herrn Drexler? Dann Dr.
Boll. Ja, gut. Eine der wesentlichen Erkenntnisse des heutigen Tages für mich war natürlich, dass die FDP ein Wählerreservoir offensichtlich von dem sie noch gar nichts wusste bisher. Wie der Herr Schehade gesagt hat, scheint ja die libanesische Amal dort die FDP zu sein. Also da habe ich mich doch ein bisschen gewundert an der Stelle. Aber jetzt also im Ernst, wir sind nur begrenzt schlauer geworden heute. Das wird allen so gegangen sein zur Frage, wer dort in Heilbronn war und ob Geheimdienste dort waren, ob Sondereinheiten dort waren. Da muss man sagen, endgültig traue ich mir da letzten Endes kein Urteil zu. Ich halte das Papier dort für ein Fake, ich halte das nicht für authentisch. Aber auf der anderen Seite haben wir zur Kenntnis genommen, dass natürlich die amerikanischen Dienststellen nicht alles erzählen, was sie hier machen. Und deswegen wird man nicht mit absoluter Sicherheit sagen können, da war keiner da. Auf der anderen Seite gibt es natürlich keine konkreten Anhaltspunkte, dass jemand von den Geheimdiensten da war mit einer bestimmten Intention. Und man hat auch keinerlei Möglichkeit, natürlich eine Verbindung herzustellen zu einem Mordmotiv, das wir bisher nicht kennen würden. Das ist die eine Sache. Dann die andere, die Vernehmung auch vom Herrn Kindermann. Also zunächst muss man sagen, kann man sich dem nur anschließen, was der Vorsitzende gesagt hat. Das ist erstaunlich, übrigens noch als Nachtrag, dass Zeugen vom Tatort weggeschickt wurden, dass die sich alle sozusagen selber melden mussten und dann noch gesagt gekriegt haben, geh du mal hier weg. Das ist erstaunlich, aber auch erstaunlich natürlich, dass das Phantombild nicht veröffentlicht wurde. Diese Entscheidung ist im Nachhinein schwer nachvollziehbar, wird man festhalten müssen. Ja, das war es eigentlich aus meiner Sicht als Nachlese.
Wenn es keine Fragen gibt, dann...
Ich glaube, die spannendste Meldung heute kommt aus München, dass Beate Zschäpe möglicherweise ihr Schweigen bricht. Davon erhoffen wir uns natürlich auch neue Erkenntnisse im Fall von Michel Kiesewetter und Martin Arnold, denn viele Fragen sind auch heute ungeklärt geblieben. Manche Dinge sind aber auch klarer geworden, beispielsweise, dass die Geschichte von der großen Geheimdienstoperation auf der Theresienwiese wohl eher eine Zeitungsente war. Darauf deutet jedenfalls einiges hin. Jetzt müssen wir mal abwarten, was da eine Zeuge, der heute nicht erschienen ist, dazu zu sagen hat. Aber wir haben jedenfalls heute nicht einen Hinweis darauf bekommen, dass es sich tatsächlich so zugetragen haben könnte. Zumal derjenige, der dieses Schreiben ja vorgelegt hat, das das einzig Objektivierbare in dem Vorgang ja war, das selbst für eine Fälschung offenkundig gehalten hat. Das fand ich also schon erstaunlich. Insofern ist dieser eine Teil, was Kräfte angeht, die am Tatort gewesen sein sollen, die da wohl nicht hingehören, möglicherweise eine Ente. Und das andere hat sich möglicherweise insoweit aufgeklärt, als tatsächlich nicht das MEK Karlsruhe irgendwann relativ früh am Tatort war, sondern wahrscheinlich ein anderes. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie viel Aufwand und Mühe wir jetzt noch da investieren, um festzustellen, ob das die Göppinger, die Stuttgarter oder die
Karlsruhe.
Ja, aber die waren es ja offenkundig nicht, oder die Tübinger waren. Aber jedenfalls ist es also jetzt nachvollziehbar, dass das MEK Karlsruhe offenkundig zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort war. Es waren offenkundig MEK-Beamte, die später vor Ort. Warum die dort so eingesetzt werden, haben wir in der letzten Sitzung erfahren.
Es gibt eine Frage von Herrn Nüppel.
Herr Wolfgang, Sie haben heute Herrn Liesel vermogen, vom Grenzausschuss, obwohl Sie Unterlagen vom GBA, aus denen hervorgeht, dass der gleiche Herr Liesel gesagt hat, gegenüber BND-Mitarbeitern, dass FBI da in Heilbronn gewesen sei, ohne die Vorrechte zu haben. Frage, wie kommt es? Wurden die nicht bestellt?
Entschuldigung, ich habe den letzten Halbsatz akustisch nicht verstanden.
Wir haben als Ausschuss heute den Herrn Liesel, den Sie ja gerade auch noch als Zeugen für die für ihn als Fälschung deklarierte Steuerhinterschreibung ernehmen, die vernommen, ohne die Akten zu haben vom GBA, aus denen hervorgeht, dass der Herr Liesel laut BND E-Mail-Verkehr, den übrigens Harange bekommen hatte, klar wegen dem BND-Leute gesagt hat, dass FBI dort ein Tatort war.
Das haben wir ihn befragt und das hat er negiert.
Sind die Akten angefordert worden? Wenn ja, sind die nicht gekommen und wenn nicht, warum? Und die andere Frage ist, macht es denn Sinn, wenn man so eine konkrete Aussage hat, jetzt so eine Schlussfolgerung zu ziehen, ohne dass ich den Herrn Liesel damit konfrontiert hätte?
Ich gehe konfrontiert worden heute.
Wir haben ihn mit der, genau der Frage konfrontiert und er hat es verneint.
Genau mit der Frage.
Und zwar mehrfach.
Wie wäre es denn die Tatsache, dass in diesem Akt des GBA genau dieser Sachverhalt drinsteht, dass er ausgesagt haben gegen BND für Mitarbeiter A, dass
er hat es heute bestritten, nochmal.
Das ist halt kein Teamname sei, sondern Operationsname, so steht es in Akten, die sie offensichtlich vorrätig haben. Und B, dass er gesagt hat, nach Prüfung der Amerikaner sei die FBI-Leute in Heilbronn gewesen. Sie kommen aber dennoch zum Schluss, dass es offensichtlich eine Fälschung ist. Warum? Wie wollen Sie das von der Logik her begründen?
Ich habe gerade nur wiedergegeben, dass offenkundig derjenige, der über dieses Gespräch berichtet hat, das deckungsgleich ist mit den Informationen, die der Stern offenkundig bekommen hat, dass derjenige wohl selbst davon ausgeht, dass das eine Fälschung sei. Ich habe von dem Herrn, den Sie gerade nennen, in diesem Zusammenhang überhaupt nicht gesprochen, deswegen kann ich Ihnen die Frage so auch nicht beantworten.
Eine Nachfrage, das war also wirklich falsch. Der Vorgang, der in den Akten ist, den Sie nicht haben, wo Sie nicht angefordert haben, nicht bekommen haben, der resultiert aus dem Vorgehen nach der Sternberichterstattung. Darüber kann der Stern nicht berichten, was am 2. Dezember 2011 passiert ist. Das heißt, in Ihrer Aussage ist eine klare logische Fehler. Es geht nicht darum, dass er nochmal in den Unterlagen steht, und deshalb müssen wir nochmal darauf beharren, weil das eine Interpretation ist, die bar jegliche Aktengrundlage ist, nach der Sternberichterstattung. Friedrichstraße, die Sie als falsch deklarieren, kam es zu dem Vorgang, und das steht in den Akten, dass der Herr Liestl, in der Funktion, die er sich selber gegeben hat oder bestätigt hat, BND-Leuten gesagt hat, ja, nach eigener Prüfung, so steht es dort nicht drin, ich habe es ja vorgelesen, er ließ erkennen, dass nach eigener Untersuchung, also damit kam, die Beteiligung zwei FBI-Beamte ergeben haben. Frage nochmal, das war der Vorgang nach der Standberichterstattung. Wenn es eine Fälschung war, wie machen Sie damit die Logik, dass zwei Tage nach der Berichterstattung bestätigt wird, dass in Heilbronn FBI-Agenten waren? Das ist an sich die logische Frage.
Also ich habe ihn das, glaube ich, er ist mehrfach danach gefragt worden und er hat es abgestritten.
Und Sie glauben ihm, ohne die Akten vor ihm vorhalten zu können?
Ja, Entschuldigung.
Ich habe über den Herrn Minister L. keinen Ton gesagt in meinem Statement. Nicht einen.
Also der Herr Liestl hat heute auf mehrfaches Nachfragen verneint, dass er gegenüber BND-Beamten eine solche Frage gestellt hat und ausgeschlossen, dass es andere gemacht haben. Aber er selber hat es nicht gemacht. Er ist danach gefragt worden, mehrfach. Und er hat jeweils gesagt, nein, er habe das nicht gesagt, er habe das auch nicht gewusst. Wir können das ja nochmal. Und ich glaube, eine Aussage vor dem Untersuchungsausschuss, wo unter Eid steht, hat im Grunde genommen mehr Wert, als was er zum Beispiel gegenüber Polizeibeamten erklärt. Das ist ja wohl so sicher, weil bei uns ist er strafbewehrt.
Heißt es denn, dass der Inhalt dieser Akten falsch ist?
Das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, er ist danach gefragt worden, zweimal, ohne dass wir die Akten hatten, sind die Fragen gestellt worden.
Also wenn Herr Liestl wirklich der falsche Zeuge war, es kann ja sein, dass er zwar zur Struktur richtige Dinge gesagt hat, aber nicht der Verbindungsoffizier war. Wenn er wirklich der falsche Zeuge war, dann hätten Sie aber die Möglichkeit, es herauszufinden, wer der richtige Zeuge ist. Sie könnten zum Beispiel diesen E-Mail-Verkehr entscherzen lassen, zurückstufen und dann kommen die Namen zum Vorschein. Also es muss ja diesen Zeugen dann geben. Wenn es Herr Liestl nicht war, muss es ihm ja geben.
Wenn es der Herr Liestl nicht war, das er möglicherweise gewesen sein soll, wie ich gerade höre, dann kann man genau das machen.
Können wir bitte wieder zu Fragen zurückkehren?
Ja, war ja eine Frage.
Okay, dann wollen Sie das.
Was?
Wollen Sie das tun, hat er gefragt. Also das
ist logisch. Was?
Brauchst
du ja nicht zu Ende kommen.
Was wollen wir tun?
Den wirklichen Zeugen rausfinden.
Der Ausschuss wird anschließend eine nicht öffentliche Sitzung wie nach allen öffentlichen Sitzungen machen und wird dann diese Beweisaufnahme werten, ob er da zusätzlich noch Zeugen braucht. Wie jedes Mal, und das wird er jetzt auch machen. Ich kann nicht vorwegnehmen, was der Ausschuss nachher beschließt, Herr Moser. Geht nun wirklich nicht.
Bitte schön.
Ach, ja, der Vormittag, der hat für mich kein geschlossenes Bild zeigen können, weil tatsächlich ja auch der Herr Kiefer gefehlt hat. Er könnte vielleicht etwas mehr Licht ins Dunkel dann halt auch bringen, aber auch vieles sind nur Annahmen, sind ja Hypothesen, wo sehr schwer letztendlich dann auch nochmals auf dieser Basis eine Bewertung zu treffen wäre. Der Herr Liestl hat auf meine Nachfrage ja auch nochmals klar und deutlich gesagt, dass er einen Gesamtüberblick, wer letztendlich von Geheimdiensten sich auf dem Theresienwiese oder in Heilbronn aufgehalten hat, gar keine verlässlichen Angaben machen kann. Das hat er an dieser Stelle letztendlich klar und deutlich gesagt. Was betreffend des vierten Zeugen, den Herrn Ciade angeht, da schließe ich mich den Bewertungen der Vorredner entsprechend natürlich an, dass das nicht geht, wenn hier Personen direkt vor Ort sind und man wiederum, und das kennen wir leider jetzt auch schon von anderen Fällen, ob das jetzt bei Florian Heilig der Fall war, am Cannstatter Wasen, man dann also nicht die Daten aufnimmt und dann halt sagt, wir kommen auf einen zu, sondern eigentlich nur über einen Zufall, nämlich letztendlich, dass der Herr Ciade dann nochmals eine Zeit später in dem Bereich sich nochmals aufgehalten hat, den Namen dann nennen konnte und dann auch vernommen werden kann. Das geht nicht, da muss wirklich nochmals dringend im schulischen Bereich, so muss man es wirklich sagen, einfach dieses kleine Einmaleins, ja, muss also hier entsprechend nochmals hier die entsprechenden Anweisungen gegeben werden. Für mich war heute der interessanteste Zeuge, das dürfte für Sie nicht überraschend sein, der Herr Kindermann, weil diesen Bereich, was letztendlich die Phantombilderstellung angeht, da habe ich ja auch schon in den vorherigen Beweisaufnahmen auch sowohl beim Herrn Professor Wehner ja nachgehakt, wie weit ist es denn möglich, letztendlich hier nochmals Erinnerungen hervorzurufen, wo er gesagt hat, es gibt sicherlich hier starke Beeinträchtigungen, aber von der Konsequenz ist es dann aber halt Aufgabe der Psychologen und anderer, das Erinnerungsvermögen nach vorne zu bringen. Und von großem Interesse war für mich, dass ja der Herr Kindermann auch gesagt hat, er hat einen vergleichbaren Fall gehabt, was ja genauso dann zu einer Traumasituation kommen musste, wo Beeinträchtigungen vorliegen. Dort konnte man sogar den Täter entsprechend dann später noch stellen. Aber, und das macht einen wirklich betroffen, sage ich in dieser Konstellation, wenn der Herr Kindermann 2000 Phantombilder erstellt hat und es gab keinen einzigen Fall, wo letztendlich von Seiten der Ermittlungsbehörden ein Phantombild zurückgehalten worden ist, so hat er das auch nochmals deutlich geschildert, lässt es also einen wirklich mehr als aufhorchen, wie es dazu kommen konnte. Und dass auch hier vom Herrn Kindermann klar und deutlich gemacht worden ist, dass über das kognitive Interview hier sehr gute Angaben gemacht werden konnten und also er auch den Eindruck nicht nur hatte, sondern auch im Vergleich mit anderen Tätigkeiten, die er dort gemacht hat, dass hier die Phantombilderstellung gut war und er auch von einer Verwertbarkeit ausgegangen ist, stellt sich natürlich wirklich die große Frage, wie es sein konnte, dass das Phantombild letztendlich nicht veröffentlicht worden ist. Ansonsten glaube ich auch, dass der Mittwoch wir alle mit Interesse entgegenschauen, ob es sich da neue Erkenntnisse nochmals ergeben, sollte Frau Zschäpe in München Angaben machen. Es ist natürlich jetzt für den Untersuchungsausschuss auch nochmals eine Frage, ob sich daraus möglicherweise dann auch nochmal das eine oder andere anders bewertet oder wir auch nochmals sagen, da müssen wir der Sache nochmals etwas nachgehen. Das müssen wir jetzt mal sehen, ob auch zur Theresienwiese dort Angaben gemacht werden.
Also für mich war heute am erschütterndsten die Freundin von der Michelle Kiesewetter zu erleben und auch mal die Opfer im Blick zu haben. Und den Kummer hautnah zu spüren, den Freunde und Verwandte erlitten haben. Und vor dem Hintergrund zu wissen, dass am Mittwoch die Frau Zschäpe eine umfassende Aussage angekündigt hat. Ich war kurz davor, Sie zu fragen, die Kollegin, was sie jetzt oder wie sie auf diesen Termin hinfiebert, ob sie jetzt endlich Antworten bekommt. Und ich möchte nicht wissen, was in den Eltern vorgeht, ja, und in den Geschwistern der Opfer, was am Mittwoch letztlich ausgesagt werden wird. Das war für mich, sage ich mal, ein zentrales Moment des heutigen Tages. Der zweite Punkt, wir haben ja viel über das Phantombild gesprochen, was mir nicht so klar war, dass derjenige, der dieses Phantombild erstellt hat, aus dem unteren Gesichtsteil glaubt, den Herrn Böhnhardt erkennen zu können. Und tatsächlich, wenn man sich die Bilder so übereinander hebt und nur den unteren Gesichtsteil ausblendet, nicht den oberen Teil, ist da tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit da. Das war für mich neu. Ich hatte das anders in Erinnerung. Ich hatte da auch ganz andere Abweichungen im Kopf. Und als dritter Punkt, weil die Frage tatsächlich noch offen ist, wie sieht es aus mit den Geheimdiensten, war da jemand vor Ort? Und da ist die zentrale Figur unstreitig der Herr Kiefer. Den möchte ich gerne hören. Ohne ihn zu hören, kann ich mir kein Bild oder jedenfalls kein abschließendes Bild machen von dem, wer sich noch auf der Theresienwiese aufgehalten hat, zu der Zeit oder in Heilbronn aufgehalten hat. Dankeschön.
Die Fragestellung an die Kollegin von Mitbewohnerin, ja. Frau Kiesewetter. Es gab ja gab ja immer mal wieder so Aussagen, dass da Nazi-Lieder gehört worden sind. Hat Sie das nicht verblüfft, dass da so wenig kam an inhaltlich von der Zeuge, dass Sie sich nicht daran erinnern kann, mit wem Sie da nach Thüringen gefahren sind, die Sachen zu bringen? Es ist ja ganz erstaunlich, dass da alles nicht mehr vorhanden ist. Also mich hat gewundert, dass da nicht größer nachgefragt worden ist, überhaupt nichts Persönliches. Kaum etwas, also mich hat überrascht, dass der Untersuchungsausschuss da eigentlich kaum Fragen an diese doch relativ.
Wer mit ihr nach Thüringen gefahren ist, das haben wir doch letztes Mal vom Bartsch erfahren, wer da mitgefahren ist.
Ja, gut, aber dann wäre es doch komisch, dass ich mich nicht
Also ich sage mal eins, wir haben viel erfahren, wie traumatisiert Menschen sein können, wenn so etwas direkt mit ihnen passiert. Ja? Und dass man da auch mal einen Tag durcheinander bringt, dass man sich nicht an jedes Detail erinnern kann. Also da habe ich vollstes Verständnis und ich gebe zu, dass ich dieser Zeugin eher begegnet bin wie einem Opfer. Und das kann man mir vorwerfen, ja? Kann man aber auch bleiben lassen.
Außerdem verzeihen. Sie ist ja nichts gefragt. Ja. Aber ich fand es ganz angenehm, dass diese Zeugin jetzt mal nicht von allem alles gefragt wird. Gell? Sie ist zum Beispiel sehr wohl gefragt worden, ob die Frau Kiesewetter irgendeinen Bezug zum rechten Milieu hier und dort hat.
Das sind doch die Fragen. Ob sie rechte Frau
haben, ja gefragt. Haben wir ja gefragt.
Ist alles gefragt worden.
Das gefragt.
Ja, ich
habe ja. Also man muss ja mal darauf hinweisen, dass in dem Ausschuss ja deswegen oft so lange ist, weil jeder offensichtlich das Gleiche noch einmal fragt. Und das muss ja nicht immer sein. Und wenn es dann bei so einer Situation nicht ist, dass jeder noch einmal fragt, hat sie Kontakt zu rechten Leuten gehabt, haben sie gewusst, dass sie rechte Freunde hat, wenn das nicht noch einmal jeder bei so einer Situation fragt, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Nachteil ist.
Zweimal ist es gefragt worden.
Ja, das hat sie, nur mal jemand hat es auch gefragt, ja.
Ich habe ja nachgefragt, ob es in Thüringen zum Beispiel auch da Kontakte es gegeben hat. Dann hat sie gesagt, das wäre ihr nichts aufgefallen. Muss natürlich auch noch mal sagen, es ist ja auch eine schwierige Konstellation. Das sind jetzt 8 Jahre ins Land gegangen, ja? Also wenn dann solche Dinge sind. Und natürlich aus der Betrachtung, dann, dass man sagt, hat es dann damals noch Bedeutung gehabt, müsste man ja dann da auch schon signifikant etwas ja im Blick gehabt haben. Aber die Beziehung scheint ja auch nicht so intensiv gewesen zu sein, wie das vielleicht in einer Wohngemeinschaft der Fall ist. Ja?
Das sind ja übrigens Aussagen aller gewesen, die die Frau Kiesewetter kannten, die eine solche Verbindung bislang nicht gesehen haben. Das muss ich vielleicht irgendwann auch mal zur Kenntnis nehmen.
Frau Hedy Waldhofer, bitte. Tja, Journalisten und Journalistinnen sollen ja alle gewisse Erfahrungen mit Fragetechnik haben. Also ich wundere mich an diesem Punkt schon auch, warum immer die Motivation, zum Beispiel, dass ich die sofort auf die Strümpfe mache, am nächsten Tag, sofort hinfahren. Ich meine, das riecht doch, man will wissen, was in Thüringen los ist, ob einem da irgendwas rausgeht. Oder dass die so lange Kontakt halten. Also das erscheint mir schon unerfragt. Es wird nicht so hart immer die Frage gestellt, rechte Connections, aber völlig unklar ist für mich bis zum heutigen Tag, und das ist auch nicht gefragt, und deshalb wundert mich das mit dieser großen Erschütterung. Also da müssen wir noch mal wissen wollen, was die dann am nächsten Tag hat gemacht. Warum fahrt die da hin? Um da runterzukommen.
Ja, das ist ja, ein sehr starkes
Beispiel. Also das sind jetzt natürlich Einschätzungen, aber eigentlich erwarte ich das von Arbeitskollegen, die ziemlich eng mit jemandem sind, dass sie der Familie kondolieren. Wenn die Tochter umgebracht wird, erschossen wird, dass da eine, wenn man eine gewisse Beziehung hat, finde ich das fast normal, dass man das macht. Also wir wissen zum Beispiel, dass Polizeibeamtinnen nach wie vor mit der Mutter Kontakt haben. Naja. Ich tue ja auch öfters telefonieren mit der Mutter. Ich habe überhaupt jetzt keinen Bezug zu der Polizeibeamtin. Trotzdem habe ich mit der Mutter schon mehrfach telefoniert und mit ihr gesprochen. Und werde sie sicherlich im Januar auch nochmal, wenn es geht, aufsuchen. Ich finde einfach, das war ein Polizeibeamter unseres Landes. Und wenn ein Untersuchungsausschuss da gibt, gehört es sich einfach der Mutter deutlich zu machen, dass wir uns um das Thema uns kümmern. Und deswegen werde ich im Januar, wer mitfahren kann das hoffentlich machen, dann fahren wir dorthin und werden ihr ein bisschen unsere Erfahrung des Untersuchungsausschusses erzählen, so schwierig das für die Frau sein wird. Sie will es im Übrigen auch so ein Gespräch.
Und übrigens ist es nicht logisch, also wenn es irgendwelche anderen Motive gab, da hinzufahren, früher oder schnell, ich weiß nicht, woran Sie da denken, muss ich ehrlich sagen, aber wenn es welche gab, dann würde auf jeden Fall gegen diese Motive sprechen, dass die jetzt immer noch hingehen und die Mutter besuchen. Das spricht stark dafür, dass das von Anfang an und bis jetzt das Motiv war.
Der Herr Hofer hat sich noch gemeldet.
Ja, also abgesehen von jetzt der Befragung der Beamten heute, wollte ich jetzt doch nochmal einen Anschluss an den Herrn Kirchner nachfragen, ob Sie denn nicht doch noch die Möglichkeit sehen, die Berichte näher auszuleuchten, die ja schon davon künden, dass da ein Böbling Rechtsruck gelaufen ist, dass da mit Druckweise plötzlich Platzkassen wurden, ich sage es mal nicht. Es wurde eben bisher im Ausschussgeschehen ja schon angetippt, würde ich mal sagen. Aber es wird nicht befriedigend ausgeleuchtet, erscheint mir das noch nicht. Ja. Und der Bericht des Innenministeriums, der sagt ja, gut, das sei alles der Justiziabel, das mag sein. Aber sehen Sie nicht Anlass und Möglichkeiten, diesen Dingen, die ja sagen wir, für das Ansehen der Polizei ja schon mal sagen, den Kameraden sich
also wir können ja nur nachgehen im Grunde um unseren Untersuchungsauftrag. Und unser Untersuchungsauftrag ist natürlich klar geregelt, dass wir alles in Bezug auf die NSU untersuchen müssen.
Ja.
Ja. Ja, 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 jetzt lassen Sie mir noch mal ausreden, Herr Ruf. Ja, ja, das ist klar. Wir haben keine Beweisbeschlüsse dazu. Wir haben bisher jeden, der aus dieser BFE kam, nach dieser Ding gefragt. Kein einziger. Bisher konnten wir herausfinden, dass das so abgelaufen ist, was irgendwo in Berichten stand. Bisher nicht.
Ja, vielleicht könnten Sie mal nachgehen, woher das gekommen ist.
Jetzt,
ist ja
Herr Hof, wir haben ja letztendlich ja vor wenigen Tagen ja auch eine Entscheidung getroffen, dass ja der Untersuchungsausschuss letztendlich nicht alle Bereiche ableuchten kann und stehen nur noch wenige Tage letztendlich zur Verfügung in den Bereichen. Es werden Teile letztendlich an den Landtag unerledigt faktisch zurückgegeben und wir wollen ja sehr schnell wieder durchstarten. Und da werden natürlich genau diese Aspekte, die Sie jetzt ja völlig berechtigt ja auch ansprechen, auch nochmal zu durchleuchten sein in den Bereichen. Aber das muss man einfach sagen, in der Beweisaufnahme, die wir jetzt einfach nochmals machen können, das ist ein beschränktes Zeitfenster, was dann halt da ist, das ist da letztendlich nicht mehr leistbar. Und deswegen fand ich das ja gut, dass man mit allen vier Fraktionen übereingekommen ist, dem neuen Landtag von Baden-Württemberg aufzufordern, wieder einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und genau diesen Themenblock auch weiter abzuarbeiten.
Ich wollte vielleicht noch an einen Punkt erinnern. Wir haben ja noch eine ruhende Enquete-Kommission. Ich weiß, es klingt jetzt, ich muss es trotzdem in Erinnerung rufen. Da hat genau dieser Umstand,
Zombie,
tut mir leid, haben Sie das schon vergessen? Da ist genau dieser Punkt Gegenstand der Handlungsempfehlung. Die Frage von rechten Umtrieb innerhalb der Polizei. Das ist dort verortet und eben nicht im Untersuchungsausschuss Gegenstand. Ja, aber ich wollte nur sagen, es gibt diese Enquete, theoretisch auch.
Dazu, habe ich jetzt richtig verstanden, dass der nächste Untersuchungsausschuss sich mit dem Thema rechte Umtriebe in der baden-württembergischen Polizei befasst.
Das muss ja dann später der neue Landtag natürlich dann halt beschließen in dem Bereich. Wir können ja da gar nichts jetzt weiter zunächst mal vorgeben, aber das ist meine Intention, habe ich deutlich bekannt gegeben.
Könnte man dort natürlich einbeziehen? Wir waren ja schon mal bei der Situation auf Vorfälle in der Polizeidirektion Stuttgart,
die
dann auch andere Dinge untersucht worden, weil sie eigentlich formal betrachtet tatsächlich nicht zum Gegenstand gehört. Aber Herr Ruf, Sie haben für mich an einem bestimmten Punkt insofern recht. Ich hatte bei mir die Frage sogar bei den Unterlagen. Aber man muss überlegen, an welchem Punkt der Untersuchungsausschuss steht. Er steht kurz vor Ende seiner zeitlichen Möglichkeit. Das Ganze resultiert aus einer einzigen Sache, die aktenkundig ist, für mich jedenfalls, nämlich, dass der Dominik Weigand gefragt wurde, ob da in dieser Einheit 523 ob da Nazi-Lieder eine Rolle gespielt hätten, hat man ihm ein paar Bands vorgehalten, da Lanzern, Neue Werte. Und dann hat er gesagt, manche hören gern mal solche Lieder, er nicht, aber generell sei es da kein Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, die meisten, die wir danach fragen konnten, danach gefragt. Sie haben recht, ausgerechnet jetzt die Frau Münning nicht. Gell?
Aber
Ich habe gefragt.
Zu den Liedern nicht, aber zu der rechten Tendenz wird davon verbraucht.
Aber rechte Tendenz.
Kiesewetter haben wir gefragt.
Sowohl in Stuttgart.
Nee, weil sich das ja so anhört, als würde es an irgendeinem Ende sozusagen am Aufklärungswillen fehlen. Das wäre, glaube ich, nach dem, was der Ausschuss bisher gemacht hat und was er noch machen kann, eine ziemlich absurde Unterstellung. Wir müssen uns selber überlegen, wie kriegen wir jetzt eine saubere Linie hin. Gell? Bis zum 7. Dezember sind noch Beweisaufnahmen.
Es gibt den einen Hinweis, dass es manche hören und manche nicht, im Hinblick auf bestimmte Bands. Und ansonsten haben wir bisher außer dieser Aussage nichts weiteres gefunden auf Nachfrage, das darauf hinweist, dass dort von Mannschaften Lieder gesungen wurden oder so. Haben wir nicht.
War das direkt zu den Liedern noch? Weil sonst halten wir die Reihenfolge ein.
Dann rücke ich noch ein bisschen die Mikrofone, weil die erste von zwei Fragen an Herrn Prüfhoff geht, der vorhin, wenn ich es richtig beobachtet habe, etwas missbilligend die Schultern zuckte, als es um die Phantombilder geht. Nach dem Stand jetzt war es damals aus Ihrer Sicht richtig, Sie nicht zu veröffentlichen, das Phantombild von Arnold?
Also die Frage ist ja, war das vertretbar, sie damals nicht zu veröffentlichen? Und jetzt jenseits der Frage, was ein Beamter davon hält, inwieweit das eine Möglichkeit, es ist ja immer die Frage, gibt es eine, liegen die rechtlichen Voraussetzungen vor, um das Phantombild zu veröffentlichen? Und nach meiner Überzeugung hat der Staatsanwalt doch einige Punkte gehabt, die zumindest dagegen sprachen, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür sprach, dass sie den Täter zeigen. Insoweit muss man sich das jetzt nochmal alles in Ruhe angucken. Aber das ist in der Tat eine schwierige Frage.
Die zweite Frage, weil der Plan ja nach meinem Verständnis war, den Komplex Kiesewetter noch abzuschließen bis Dezember. Schaffen Sie das?
Also wir haben zu sehen, was wir heute noch alles, wir müssen ja heute oder das nächste Mal spätestens die weitere Zeugenbeschlüsse fassen. Wir werden sehen, was man heute noch alles beschließen muss. Ich meine, die große Frage wird ja sein, wie der Ausschuss bewertet, ob Arnold sich erinnern konnte oder nicht. Das ist ja die zentrale Frage, was sich durch dieses Verfahren insgesamt. Und wir haben hier zwei Polizeibeamte, den Herrn Tiefenbacher und heute den Herrn Kindermann, der sehr nachvollziehbar geschildert haben, dass sie das eigentlich so gesehen haben, dass der Herr Arnold sich genau erinnern konnte, dass er sogar Dinge gesagt hat, die er gar nicht sich angelesen haben konnte. Dann kam er die Hypnose. Doktorin, die uns erzählt hat, was da alles rausgekommen ist. Wir haben drei andere Gutachter. Einer, der rigoros gesagt hat, der kann sich gar nicht erinnern. Zwei andere, die die Möglichkeit nicht ausgeschlossen haben. Der Ausschuss hat bisher gesagt, den Martin Arnold wollen wir nicht hören. Aufgrund vor allem der starken Intervention von Opferanwälten, muss man sagen, und auch der von der Bundesregierung installierten Opferanwälte, der Frau Professor Jun. Und auch andere, die uns dringend davor abgeraten haben, Arnold zu vernehmen, aufgrund der Befürchtung, dass er wieder dann in eine ganz schwierige gesundheitliche Situation kommt. Darüber muss der Ausschuss, das haben wir immer gesagt, noch einmal darüber diskutieren, weil wir bisher die Vernehmung von Martin Arnold nach hinten gestellt haben. Wir haben sie nicht ausgesetzt, wir haben immer gesagt, wir schieben es nach hinten und warten ab, was bei den Vernehmungen rauskommt. Und das muss der Ausschuss entweder heute oder beim nächsten Mal nochmal machen, ob wir ihn brauchen oder nicht.
Ich würde noch mal eine Frage stellen, die heute Morgen bei der Pressekonferenz nicht beantwortet werden konnte. Vielleicht kann ich ja jetzt. Es hat sich ja ein Zeuge bei Ihnen gemeldet, der angegeben hat, die Handyaufnahmen im Tatort. Diesen Zeugen haben Sie GBA übergeben. Mich würde interessieren, ob es im Einverständnis mit dem Zeugen passiert ist, weil er hat sich ja nicht bei der Polizei gemeldet, sondern bei Ihnen. Und was sozusagen den Fall von dem anderen unterscheidet, den Sie nicht GBA übergeben haben, sondern
hier. Im Näheren kann ich Ihnen dazu keine Aussage machen, weil wir sonst sehr viel preisgeben würden, was uns noch interessiert und was wir vor der Öffentlichkeit nicht bekannt geben können. Ich sage nur, beim einen muss man noch ermitteln, den anderen können wir aufgrund seiner Aussage direkt in den Ausschuss holen. Und an dem hat sich der Ausschuss orientiert.
Also Sie können nicht sagen, ob es mit seinem Einverständnis geschehen?
Nee, ich sage da gar nichts. Denn schon wenn ich das richtig beantworten würde, könnte man Schlüsse auf andere Dinge ziehen.
Und die anderen Obleute halten sich...
Die berichten nicht aus nicht öffentlicher Sitzung.
Ja. Das ist eine nicht öffentliche Sitzung gewesen. Ja.
Dann ist der Herr Möbel noch
dran. Herr Texter, der Erdogan-Ausschuss, Sie haben dann nochmal mit der Frage, inwieweit es zwischen den Neonazis und UK Kontakte gab. Und Frau Rieger und Herr Gahr hat ja in einer Unternehmung im Fürstberliner Ausschuss bestätigt, dass man relativ früh von Europol mehrere Handykreuztreffer hatte und wenn man die Akten liest, dann ergibt sich aus der Webseite ihrer Mail, dass das die Abteilung russeuropäische haben Sie mittlerweile als Ausschuss die Namen dieser Kreuztreffer eruieren können, sodass Sie nun schon hier die Erdogan-Kollegen und Kollegen austauschen können, ob die in Erdogan Führung eine Rolle spielen? Oder haben Sie diesen Namen vom LKA bekommen oder nicht angekommen?
Nee, weil wir bisher davon ausgehen, und dass wir alle Protokolle, das ist ja ausgemacht mit Thüringen, dass wir die Protokolle zu den Themen bekommen. Und wenn wir die Protokolle haben, wir dann entscheiden, ob wir das, was Sie vorschlagen, machen müssen oder ob das von Thüringen möglicherweise wir nicht sehen, dass es notwendig ist. Bisher haben aber alle Ausschussprotokolle von Thüringen zu dem Thema noch nicht, weil wir gesagt haben, wir untersuchen jetzt extra die Verbindungen nicht. Das macht Thüringen, die Frau Marx war ja auch da und hat es uns erklärt und wir haben mit Ihnen ausgemacht, dass wir alle Protokolle, auch die nicht öffentlichen, bekommen zu dem Thema.
Eine Zusatzfrage, ist es denn nicht jetzt bei Ihrer Ausschuss, dass dann von der Frage mögliche weiterer Beteiligter zu wissen, wer aus dem OK-Bereich, der ja eine gewisse, das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber normal die Fähigkeit hat,
ja.
Solche Angriffe
zu bestreite ich.
Präsentbar, also ungeachtet,
ja. Das ist ein Interesse auch von unserem Ausschuss, aber wir haben gesagt, wir machen keine Doppeltgeschichten, sondern wir warten ab, was Thüringen uns gibt und schließen daraus möglicherweise auf Situationen in Baden-Württemberg. Und wir haben noch nicht alle, die sind im Übrigen auch noch nicht fertig, wie ich weiß. Wir müssen also das, wie gesagt, abwarten und wenn wir die dann haben, wird es sicherlich im nächsten Ausschuss eine Rolle spielen, wo der Ausschuss mit welchen Beweisanträgen dann einsteigen sollte.
Eine klärende Nachfrage noch, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt Beschlusslage im Untersuchungsausschuss, dass rechte Umtriebe bei der Polizei, Platzbescherungen, rechtsextreme Musikhören und so weiter nicht mehr in diesem Untersuchungsausschuss
behandelt. Ich weiß jetzt nicht, welche Zeugen wir noch haben, wir haben eine ganze Reihe von Zeugen, ob die uns dazu also was sagen können, kann ich im Detail jetzt nicht sagen.
Zumindest nicht abschließend, es ist dann einfach, kann sich wieder etwas anreißen bei der einen oder anderen Konstellation, aber genau aus dem Grund, ich kann mich ja nur noch mal wiederholen, ist ja vor kurzem einvernehmlich ja der Beschluss gefällt worden, zu sagen, wir machen einen neuen Aufschlag nochmals in der nächsten Legislaturperiode.
Und da sind 10 Punkte drin. Und es ist durchaus möglich, dass die noch erweitert werden. Wir haben ja die 10 Punkte Ihnen gegeben in dem Beschluss. Also das ist gar nicht ausgeschlossen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was wir in den nächsten 3, 4, 5 Vertagungen noch, was wir da noch für Zeugen haben. Kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Da haben wir noch ganze Menge Zeugen, ob die zu dem Thema was sagen können.
Gibt es noch weitere Fragen?
Wie bewerten denn die Obleute die Tatsache, dass die Sicherheitsbehörden miteinander offensichtlich so gut kooperieren, dass um 15 Uhr ein Verfassungsschutzbeamter losfahren kann, wo eine Stunde vorher Polizistenmord stattgefunden hat und er bis 16 Uhr nichts mehr davon gehört haben will? Also ich rede nicht über die CD, die er da gehört haben will, im Loop-Verfahren.
Ja.
Es gibt ja auch eine Stunde davor. Ne? Also wie bewerten das die Opfer?
Und dazu also, muss sagen.
Das Trennungsprinzip.
Also ist doch keine Polizeibehörde.
Gut, also insofern der Versuch einer Antwort, das war zwar ein fürchterliches Delikt, aber glauben Sie, dass bei jedem Kapitaldelikt sofort der Verfassungsschutz informiert wird, wenn keine Anzahl für eine Zuständigkeit des Verfassungsschutzes gegeben wird? Das glaube ich nicht, aber da würde ich mich jetzt auch nicht drüber unbedingt aufregen, gell? Wenn hier ein Zuhältermilieu der eine der anderen erschießt, dann ruft man wahrscheinlich nicht sofort den Verfassungsschutz an. Und dort waren wir am Rätseln, wie sieht es aus? Also die eine, an der einen Stunde, ich meine, wenn gar nicht miteinander zusammengearbeitet wird, ist was anderes. Aber dass der an sich untergeordnete Beamte nach einer Stunde, wenn er wegfährt, das noch nicht weiß, da würde ich mich jetzt nicht drüber aufregen.
Dazu?
Dann
habe ich doch noch eine Frage, die vielleicht gar nicht zusammen mit dem Verfassungsschutz ist. Im Ausschuss geläufig, dass es regelmäßig, also quasi in der Tagesordnung, das hört sich an, wie jede Woche eine US-Trauerwarnung an Amerikaner in Deutschland stattfindet, so wie es der Scheuer der Ausschuss gesagt hat. Und die andere Frage ist, machen wir Bericht nach halber Stimme, also so nach 2001 gibt es in Heilbronn, da gab es mindestens 5 Gefährder wurden vom Verfassungsschutz so eingeschätzt, dass es potenzielle Attentäter sind. Teilt auch der Ausschuss die Aussage des Verfassungsschutzes Zeugen, dass quasi Heilbronn mit 5 Gefährdern, allein im Raum Heilbronn, quasi so eine ganz normale Stadt ohne jegliche auffällige Islamistenkonzentration hat. Ist das so agieren?
Das war jetzt was das jetzt. Also nochmals ergänzend zu der vorherigen Frage und auch das, was ja jetzt hier mit reingekommen ist. Natürlich sind viele Dinge, habe ich ja vorher auch gesagt, im unklaren Bereich dann halt auch nochmals drin. Und ich hätte mir auch beim BKA sind auch sehr viele Sachen ja gar nicht hinterfragt worden, sondern man hat einfach das mal jeweils übernommen in den Bereichen. Aber dass eine Terrorwarnung von Amerika ausgeht, hat mich jetzt nicht überrascht, dass das dann auch in einem fast Staccato kommt. Er hat ja, der Herr Litzel ja gesagt, das war immer wieder der Fall, dass dieses er wieder erlebt hat. Also das ist für mich jetzt kein überraschendes Moment.
Ja, verständlich.
Die Einigung der Verfassungsschütze ist schon später, wir sind noch in Kontakt.
Ja, aber das kann ich ja nicht. Und wenn ihr die Abwinnerheit nicht einschaltet, ist ja auch ehrlich. Ja, das ist.